Debatte zu dritt, ein Podcast von Tim Gulliman. Hass im Netz. Was tun gegen Aggressionen im öffentlichen Raum, vor allem in den sozialen Medien? Das ist das Thema unserer Debatte. Ich begrüße dazu zwei Persönlichkeiten, die das aus eigener Erfahrung erlebt haben und sich auch entsprechend engagiert haben in der Öffentlichkeit. Das ist zum einen Renate Künast. Sie waren Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, dann Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, dann Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag und jetzt wieder zurück in ihrem ursprünglichen Aktionsbereich der Landwirtschaft im Bundestag. Husnain Kasim, du hast, was man sagt, Migrationshintergrund. Das habe ich notabene auch. Ich bin auch ein Ausländer, der hier deutscher Staatsbürger geworden ist und nebst meiner schweizerischen Staatsbürgerschaft. Aber
Schweizer? Vorher?
Ja.
Okay. Dafür sprichst du sehr gut Deutsch.
Naja, ich bin schon lange hier.
Aber man hört es, nicht wahr?
Man hört es, wenn man genau hinguckt, hinhört. Du bist Sohn indisch-pakistanischer Eltern, dann bist du Marineoffizier der deutschen Marine, warst und warst dann lange für Spiegel Online Auslandkorrespondent in Südostasien, dann in der Türkei, dann hast du die Türkei verlassen, weil du hast dort Schwierigkeiten bekommen und jetzt lebst du als freier Autor in Wien. Deine Themen treffen auch das Thema unseres Podcasts, unter anderem Migration. Du hast ein Buch geschrieben über Angriffe im Netz mit dem Titel Post von Karl-Heinz, wir kommen darauf zurück. Wenn man sieht, dass die Angriffe im Netz zunehmen, da gibt es Umfragen, die das belegen. Einfach, was ist die persönliche Erfahrung? Frau Künast, Sie haben ja eine sehr interessante Erfahrung gemacht, die Sie in einem Spiegelartikel dann zum Ausdruck gebracht haben, nämlich Sie sind vor 6 Jahren einmal diesen Tätern persönlich nachgereist, haben geklingelt, sie getroffen und einiges erlebt. Ganz generell, wie erleben Sie das?
Als der Hass zunahm, habe ich mich ja gewundert, was ist eigentlich los? Und es hat mich eine Zeit gekostet, wirklich festzustellen, dass ein paar Annahmen, die in der Öffentlichkeit da sind, nicht stimmen. Nämlich die, dass das so nur Einzelpersonen sind und das andere, dass es die Entrechteten dieser Republik wären oder die mit gesellschaftlichen Veränderungen nicht klarkämen. Bei den Besuchen, die durchaus aufregend waren, wenn man dann so klingelt und denkt, was passiert jetzt, war am Ende, sag ich mal, das waren sehr aufschlussreiche, teilweise auch durchaus gute Gespräche. Und am Ende habe ich da gesessen und gedacht, es gibt im Groben 2 Gruppen. Die einen, die selber rechtsextrem vernetzt sind, aktiv sind, nicht alle, aber die auch durch das Netz immer tiefer in dieser Blase enden und der Algorithmus gibt ihnen den Rest, nämlich bestätigt sie noch. Und die andere Gruppe ist, sag ich mal, mehr oder weniger stinkig, kritisch, hat vielleicht einzelne rechtsextreme Einstellungen, wo sie gar nicht wissen, dass man die so sortieren muss und kotzen sich einfach aus. Und es sind nicht die Entrechteten dieser Republik oder die Armen. Ja, da hast du dann auch einen Meister, der irgendwo in einem öffentlichen Betrieb, Eigenbetrieb, gutes Geld verdient, pensionierte Lehrer oder so, sind nicht die Entrechteten. Und auf der Basis hat sich eigentlich für mich in der Debatte viel verändert. Sowohl bei der Frage, was erwarte ich von den Social-Media-Plattformen, die Geld scheffeln, aber sonst keine Gemeinwohlverantwortung übernehmen wollen. Und auch, wie muss man mit diesem, sag's mal neutral, Phänomen eigentlich umgehen? Was muss man dagegen setzen? Wo muss man rote Linien ziehen oder wo muss man präventiv tätig sein? Zum Beispiel in der Bildung.
Aber was hat das persönlich für Sie gemacht? Der Angriff.
Aha, da wollten Sie hin. Also, ich habe schon manchmal gestaunt, dann habe ich erst gedacht, was sind denn das für Typen, die sowas schreiben? Weil im Wesentlichen sind es Männer. Denkst du, was leben hier eigentlich für Männer, die so mit Frauen reden, ja, und ihnen dann noch Vergewaltigungen wünschen oder so? Und jetzt sage ich mal, ich bin vielleicht an mancher Stelle schon mal ein bisschen abgeklärt, weil ich als Sozialarbeiterin in der Psychiatrie im Knast gearbeitet habe. Wenn du in Tegel im größten westeuropäischen Männerknast gearbeitet hast, ist dir ja eine Anfeindung aus Frust schon mal nicht fremd. Ja? Die muss man von sich selber ableiten können. Nicht ich bin so, nicht ich habe das verdient, nicht ich habe einen Fehler gemacht, sondern der andere hat ein Problem. Und ich habe sehr schnell das für mich so sortiert, also neben der Tatsache, dass ich natürlich meine Sicherheit noch mal überprüft habe und so an verschiedenen Stellen. Aber ich habe das sehr schnell begriffen als eine Geschichte, wo ich wie beim Judo sage, die Energie, mit der du mich angreifst, nehme ich und gebe sie auf dich zurück oder auf euch zurück. Und das war für mich der Punkt. Laut drüber reden, das wollen die ja, dass man alleine ist mit einem Frust oder sich angegriffen oder verletzt fühlt. Nein, ich rede laut drüber, ich beziehe andere mit ein, weil auch die Gegenaktion einer Gruppe oder der ganzen Politik und Gesellschaft sein muss. Und ich habe daraus Gerichtsverfahren gemacht und damit geht es mir gut.
Mhm. Ja, ich meine, diese Reaktion, die war ja sehr erfolgreich, auf die kommen wir noch zurück. Aber rein auf der persönlichen Ebene, Husnain, was ist das, was bedeutete das für dich, diese Angriffe? Und wie hast du reagiert? Du beschreibst das in deinem Buch.
Also ich hatte zunächst Angst. Ich habe ja die ersten Hassbriefe bekommen, da war ich 16 oder 17. Das war Anfang der 90er Jahre und da hatten wir ja in Deutschland schon mal so eine üble Stimmung, ja, wo Flüchtlingsheime brannten, wo Menschen gejagt wurden. Und ich erinnere mich, das war im August 92. Das sind alles so Daten, die haben sich bei mir fest im Hirn eingebrannt. Das ist nicht so, ach ja, da war was, sondern ich habe das fest in meinem Hirn drin, weil das wirklich mein Bild auch von diesem, meinem Land, ich komme ja von hier im Grunde genommen, verändert hat. Ich habe damals gesehen, im August 92 haben Menschen Molotow-Cocktails auf ein Haus geworfen in Rostock-Lichtenhagen, auf das Sonnenblumenhaus. Und ich habe in den Nachrichten gesehen als 16-Jähriger, dass da Leute standen und einfach nur zuschauten und applaudierten. Und dann gab es einen Politiker, Namen brauchen wir nicht zu erwähnen, der lebt nicht mehr, spielt auch keine Rolle, der stellte sich hin und sagte in der Situation, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands. Und da habe ich als 16-Jähriger, der politisch interessiert war, aber keine Erfahrung hatte, gedacht, also von mir aus kann man ja vor einer Überfremdung Deutschlands warnen. Das darf man sagen, ist okay, ich teile das jetzt nicht so, aber kann man ja sagen. Aber doch nicht in der Situation. In der Situation erwarte ich von jedem Politiker, jeder Politikerin, egal ob politisch links oder politisch rechts, wir werfen keine Brandsätze auf Häuser, wir bedrohen keine Menschen. Und genauso wie ich das jetzt hier schildere, habe ich das in einem Text geschrieben. Das war der erste politische Kommentar meines Lebens, den ich da als 16-Jähriger verfasst habe. Den habe ich abgeschickt an eine Zeitung und die hatten immer so eine Seite, Schüler machen Zeitung. Und die haben das abgedruckt und unten drunter stand immer so ein bisschen wie Leserbriefspalten, der Name, Komma, der Ort. Also in meinem Fall Husnain Kasim, Komma, Holland-Twielenfleet. Und daraufhin bekam ich dann im August, September 92, ich war wie gesagt 16, 17, die ersten 7 Hassbriefe meines Lebens. Und ich hatte Angst. Ja, das waren alles anonyme Briefe, 3 handschriftlich, 4 getippt. Ich habe die bis heute, habe die aufbewahrt. Und damals gab es ja noch kein Internet, keine E-Mail. Und die haben sich auch nicht die Mühe gemacht, die Adresse rauszusuchen. Das kam einfach so an mich in Holland-Twielenfleet. Der Postbote wusste schon, wo Familie Kasim wohnt in Holland-Twielenfleet. Ja, da gab es 3.300 Einwohner. Und wir waren halt eben, also man kannte uns da im Dorf, kennt eh jeder jeden, mehr oder weniger. Und ich hatte Angst. Und im Grunde genommen habe ich damals schon verstanden, es geht eigentlich darum, mir genau diese Angst zu machen. Ja, und dass ich den Mund halte und dass ich mich nicht mehr äußere. Und ich habe es im Grunde genommen, klingt jetzt ein bisschen mit Pathos, aber es ist wirklich so, meiner Französischlehrerin zu verdanken. Weil die merkte, es geht mir schlecht. Und die hat mich gefragt, sag mal, was ist los mit dir? Du bist so still und irgendwas. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie sich diese Briefe angeschaut und hat gesagt, es steht mir nicht zu, als deine Französischlehrerin solchen Rat zu geben. Aber wenn ich dir doch etwas sagen darf, ist, lass dich niemals von diesen Leuten einschüchtern. Denn wenn du das tust, haben die das erreicht, was sie wollen. Dann haben die gewonnen. Und im Grunde genommen habe ich das bis heute, trage ich das in mir, dass ich sage, ich lasse die nicht gewinnen. Also ich halte nicht meinen Mund.
Also es sind ja gefährliche Drohungen, nicht? Auf einer tieferen Stufe, das habe ich selbst erlebt. Ich habe keine Drohungen bekommen. Aber da gab es Reaktionen, die Hass ausdrückten. Gegen mich, in dem Moment, wo ich einmal gesagt habe, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, als Schweizer, wurde ich in einem Blog von einem Artikel, der über diese zusätzliche Staatsbürgerschaft schrieb, sehr kritisch, dann den Vorwurf eines Nestbeschmutzers, eines Verräters, eines Schmarotzers, also alle üblen Dinge. Und ich habe mir dann einfach überlegt, Moment mal, es hat mir schon was ausgemacht, so diesen Hass von Mitbürgern zu spüren. Das ist natürlich, jeder will ein bisschen geliebt werden, klar. Und dann merkt man Hass, ja, es ist noch viel gefährlicher, wenn es Drohungen sind. Ja, wie reagiert man? Frau Kühner, Sie haben gesagt, ja, die Energie, die da einem entgegenschlägt, wieder auszunutzen, um zu reagieren. Aber wie? Ich meine, ist es zweckmäßig, da mit Respekt zu reagieren? Also quasi die Michelle Obama hat mal gegenüber der Trump-Bande gesagt, when they go low, we go high. Das heißt Respekt. Oder, nein, in deinem Buch bist du ja sehr sarkastisch. Auch manchmal etwas zynisch, etwas, sagen wir mal, kritisch, aggressiv. Und das schlägt dann entgegen. Ja, wie ist es richtig, damit umzugehen? In allem Respekt gegenüber Menschen, die einem keinen Respekt entgegenbringen.
Wir kennen natürlich alle den Satz von Michelle Obama, when they go low, we go high. Und es war in der Szene, ich glaube, das war ja in einer öffentlichen Veranstaltung von so einem Redepult ausgesprochen. Das fand ich sehr faszinierend. Es hat natürlich auch so ein Gefühl wie, also wir lassen uns da nicht in diese Niederung herab, ja, so sind wir nicht. Ich würde ja fast immer noch hinzufügen, den Gefallen werde ich Ihnen nie tun. Sozusagen to go low. Warum? Weil du kannst ja nicht die Gegenwehr gegen Leute, die andere nicht akzeptieren, die meinen, dass die einen Menschen sozusagen der weiße Mann mehr wert sei als die weiße Frau, als der schwarze Mann, die schwarze Frau und, ja. Wenn du denen begegnest und dich nicht auf der Ebene von Artikel 1, Satz 1 Grundgesetz bewegt, die Würde des Menschen ist unantastbar, wenn du deren Persönlichkeitsrecht oder sonst wie nicht wahrst, dann hast du verloren. Dann hast du absolut verloren. Das passt bei Kasim zu dem Satz seiner Französischlehrerin. Überleg mal, wie du sie gewinnen lässt. Wenn wir Mob oder Pack sagen, dann begeben wir uns doch da auf die gleiche Ebene. Und das ist ja das ist das Anstrengende an Demokratie, ja, dass wir immer sagen müssen, das haben wir doch auch aus Debatten Strafvollzug, ja, dass wir sagen, jeder hat Würde und du darfst nicht einfach jemanden nur wegsperren, sondern du musst ihn versuchen zu resozialisieren. Es ist immer dieser Impetus, jeder Mensch ist gleich viel wert und soll wieder in der Gemeinschaft sein. Und deshalb habe ich mich auch mal aufgeregt hier und gestritten, als, ich glaube, einmal war es Martin Schulz, später auch mal Gabriel, die dann einmal im Plenum und woanders dieses Pack oder dieser Mob gesagt haben. Habe ich gerufen, das sagt man nicht. Und schon guckten mich böse einige Sozialdemokraten an. Und ich habe gesagt, ja Leute, merkt ihr nicht, was ihr gerade tut? Daraufhin haben andere auf der Demo mit dem Transparent gestanden, voller Stolz, wir sind das Pack. Kann sich erinnern, wir sind das Pack. Da dachte ich, ja, scheiße, jetzt haben die gewonnen. So, also ein Stück, ja. Das darf gar nicht sein. Aber wir müssen das total durchhalten. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Das ändert nichts dran, dass ich jetzt sage, diese Gesellschaft hat Regeln des Zusammenlebens. Und die eine ist hinter der roten Linie, nämlich der Strafanspruch des Strafgesetzes. Da mache ich Anzeigen. Der andere ist auch, dass das Recht vorgesehen hat, zivilrechtlich vorgehen zu können. Weshalb ich mit Hate Aid auch zivilrechtliche Klagen mache und dieses Geld dann wieder an Hate Aid gebe. Das ist die Energie zurückgeben. Jungs, ihr müsst mir Schmerzensgeld zahlen und dieses Schmerzensgeld ist für den nächsten Prozess gegen euch und eure Kumpanen. Das gibt einem ja Kraft und dass viele sich dann so organisieren können. Und jetzt will ich aber noch einen Satz sagen, weil gut, wenn einige von uns, also jemand wie ich, die das irgendwie vielleicht leichter kann, organisiert und so ein über Jahre so Strafverfahren oder Zivilrechtsverfahren, Verfassungsklagen macht, muss ja nicht jeder machen, aber die höchstrichterliche Rechtsprechung wirkt für jeden. Ja, das zwingt nachher Staatsanwälte, Zivilstrafgerichte anders auszulegen und nicht blöde zu sagen, das müssen Politiker oder Leute in der Öffentlichkeit aushalten, so benannt zu werden. Ne? Nee, das muss sich jetzt alles ändern. Insofern war das für uns alle.
Ich komme darauf zurück, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und da will ich noch einen Satz sagen. Und ich sage nochmal, öffentlich drüber reden. Weil der Punkt ist der psychologische. Und es gilt für diesen Rechtsextremen, die ganzen homophoben, rassistischen Äußerungen bis hin zu diesem Mobbing in Schulklassen, was auch digital stattfindet. In dem Augenblick, wo du das alleine nimmst, kannst du in die Gefahr kommen zu denken, ich habe was falsch gemacht, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu frech, weiß nicht, ja, oder ich gehöre hier nicht her. In dem Augenblick, wo du es zum Thema einer Gruppe machst, der Schulklasse, das habe ich bei vielen Terminen auch in Schulen immer gesagt, redet laut drüber, bezieht die Eltern mit ein, die Lehrerin mit ein, eure Mitschülerin und so weiter. Weil es ist Aufgabe der ganzen Gesellschaft und Gruppe und Schule zu sagen, so verhalten wir uns nicht. Und ich glaube, dass das auch die einzige Art ist, eben nicht sich selber abhanden zu kommen. Ja?
Aber Huslein, die Idee dann wirklich, die Regeln eines Respektes einzuhalten. Ich unterstelle oder kritisiere jetzt mal meinen Eindruck beim Lesen eines Buches. Naja, du machst dich ja lustig.
Ja.
Über die Leute, ja. In einer Art, die sie zusätzlich provozieren.
Ja.
Und die Frage ist nicht, ob das legitim ist oder nicht. Ich meine, ich finde, dass es steht jedem frei, das zu entscheiden, sondern die Frage, was ist die Wirkung? Wie ist es aus deiner Erfahrung am besten, wenn du viel Respekt oder mit ein bisschen kritischem Humor denen zurückgibst?
Also ich bin ja nie so, dass ich unter die Gürtellinie schlage. Das tue ich nicht. Aber die Frage ist natürlich, wo fängt der Gürtel an? Ja, oder wo ist der? Wo ist der Bauchnabel und wo schlägt man drunter? Ich gebe zu, ich bin manchmal auch unfair und fies und gemein. Ja? Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel einen Kommentar schreibe zum Thema AfD, ja, und die ganzen Zitate, die sie so von sich gegeben haben in den vergangenen Jahren. Oder wenn ich schreibe, dass ich der Überzeugung bin, dass relativ viele Leute die AfD nicht trotz dieser Zitate wählen, sondern wegen dieser Zitate und damit im Grunde genommen auch die Wählerinnen und Wähler kritisiere, dann kann ich sicher sein, ich bekomme 1000 E-Mails. Ja, Beschimpfungen und Wut und so weiter. Darunter vielleicht 10, 20 oder auch 100 Morddrohungen. Das ist leider so. Die Frage ist, muss man das so ernst nehmen? Naja, klar, weil wenn eine ernst gemeint ist, ist es schon schlimm. Ich sage mir selber immer, wenn ich dann schon so viel Hass abbekomme, dann möchte ich wenigstens ab und zu mal auf meine Kosten kommen. Ja? Und wenn dann mir jemand schreibt, Sie sind ein Islamist, der Deutschland islamieren will, ja, und komm du zu mir und dann zeige ich dir, was ein echter Deutscher ist, dann mache ich mir halt den Spaß und sage, ich komme sehr gerne mit meinen 4 Frauen und meinen 22 Kindern und dann bringe ich eine Ziege mit, die schächten wir in ihrem Garten und dann grillen wir. Frau 1 und Frau 2 kann hervorragend grillen. Das macht Spaß. Und dann zu sehen, die kapieren das nicht mal als Ironie, ja, da mache ich dann so meinen Spaß draus. Ich sage aber auch gleich, ich will kein Vorbild sein. Ja, ich verstehe das, ich bewundere das, wenn man sagt, wie Sie, Frau Künast, man sollte nicht sagen, pack. Diesen Impuls habe ich manchmal auch, das zu sagen, ich tue es dann nicht. Ich verstehe auch den Einwand, dass man sagt, macht es nicht. Dieses When they go low, we go high von Obama, von Michelle Obama, das ist schon grundsätzlich richtig. Auf der anderen Seite, wenn die immer nur tief fliegen und wir immer nur hoch, dann begegnen wir uns nie. Also wir müssen schon irgendwie eine Sprache finden, dass die uns auch verstehen. Bei der Bundeswehr nennt man das zielgruppengerechte Ansprache. Das heißt, ich bin in meinem Ton schon sehr direkt mit diesen Leuten. Und ja, wie gesagt, ich mache mir manchmal einen Spaß draus, wobei Humor nicht bedeutet, dass das lustig ist, ja. Sondern das ist einfach für mich eine Form des Umgangs, es erträglich zu machen.
Ja, ich finde schon das Beispiel, was du in deinem Buch bringst, dass du zuerst mal einem dieser Täter eine Reihe von Koranzitaten schickst, wo sich der Koran sehr verächtlich über Frauen äußert. Und dann sagt er, die Reaktion, eben genau, ich weiß es. Sehr gut, danke. Und dann sagst du, Moment mal, tut mir sehr leid. All diese Zitate sind leider nicht aus dem Koran, sondern aus der Bibel. Und zitierst ganz genau, woher es kommt. Und dann ist er verstummt. Also ich meine, in dieser Art damit umzugehen, fand ich jetzt sehr humorvoll.
Ja, also das, vielleicht hat er was gelernt, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, was ich damit dem Typen sagen wollte, ist, viele religiöse Schriften beinhalten so etwas. Die Frage ist, nimmt man das wörtlich und lebt es so aus oder nicht? Ja, und im Christentum habe ich den Eindruck, glücklicherweise zumindest hier, Europa, Mitteleuropa, dass man das nicht jetzt Wort für Wort buchstabengetreu auslebt. Beim Islam ist es leider tatsächlich anders. Das muss man dann auch kritisieren. Das finde ich auch in Ordnung. Die Frage ist halt auch, wie tun wir das? Ja, und machen wir sozusagen die Muslime zum Sündenbock, die hierher kommen? Ich bin in so einer Situation oft in einer Position, in der ich gar nicht sein wollte. Ich habe mich schon so oft ertappt, dass ich dann bei solchen Anfeindungen, wo ich dann als der Muslim, der Islamist und so weiter beschimpft werde, dass ich mich plötzlich fühle als der Verteidiger der Burka. Ich will die Burka nicht verteidigen. Ich mag die Burka nicht. Und dagegen sollten wir auch kritisieren und kritisch vorgehen. In Pakistan, in Afghanistan, das sollten wir tun. Darüber sollten wir reden. Aber doch nicht in Sachsen. Also da können wir natürlich auch mit den Frauen drüber reden, die das betrifft und fragen, was ist jetzt das Problem? Ist es die Familie, die das erzwingt? Aber das geschieht ja alles hier nicht im Interesse der Frauen, sondern es geschieht einzig und allein, Sündenböcke zu suchen und Stimmung zu machen gegen die Muslime. Und das ärgert mich dann.
Aber was ist der Grund? Also wir können feststellen, diese Verletzungen der persönlichen Würde der Opfer haben zugenommen. Warum haben sie zugenommen? Haben sie zugenommen, weil über die sozialen Netze die technischen Möglichkeiten sich ganz stark erweitert haben und zugänglich gemacht worden sind für alle. Zusätzlich natürlich, dass mit dem Reposting sofort es möglich ist, solche, sagen wir mal, Angriffe weit zu verbreiten. Ist es einfach nur die technische Entwicklung oder ist es auch Ausdruck einer, sagen wir mal, zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft, einer zunehmenden Konfrontation zwischen Positionen, die gar nicht mehr miteinander sprechen? Was ist es?
Ich halte nichts von dieser Spaltungstheorie und dass sich da was verändert hätte. Wenn sich was verändert hat, hat sich die soziale Spaltung verschärft, ja, dass die da oben immer reicher werden im Verhältnis zu denen, die wenig haben. Warum sage ich, ich halte nichts von dieser Theorie, dass sich da jetzt irgendwas gespalten hat bei der Transformation? Ich glaube, es war immer da und ich könnte umgekehrt ja auch sagen, als ich jung war und das Bundesverfassungsgericht nicht fortschrittliche Rechtsprechung gemacht hat, als ich jung war und das deutsche Familienrecht dem Mann zum Haushaltsvorstand machte, der den Arbeitsvertrag der Ehefrau kündigen durfte, das war eine gespaltene Gesellschaft. Verstehen Sie? Da werden Dinge erhoben in so einem veränderungsgesellschaftlichen Öffnungs-Veränderungsprozess, als sei jetzt irgendwie eine schlimme Spaltung. Aber gucken wir doch mal, um was es geht. Also vielleicht könnte man einfach nur sagen, vorher war es schlimm, weil nicht alle Menschen gleich waren. Ja, so sind sie immer noch nicht. Aber da gerade die Frauen, also in Rollen gedrückt werden und die Altersarmut von Frauen ist ja auch das Ergebnis davon, dass insbesondere im Westen unserer Republik keine Kindergärten da waren und. Ja, so. Und bestimmte Modelle da waren. Frau hat zu Hause zu bleiben. Wir haben 1977 gab es die große Familienrechtsreform in Deutschland, wo das abgeschafft wurde. Hat noch lange nichts verändert. Eine Frau, die gehen wollte, saß draußen und dann gab es keine Frauenhäuser, wo du mal wenigstens ein paar Wochen unterkamst. 1997, zugestimmt mit Politikern, die heute hier noch in führender Funktion sind, haben wir die Vergewaltigung in der Ehe auch wirklich als Vergewaltigung bezeichnet und nicht mit niedrigerem Strafrahmen als Nötigung, also gleich mit der Außerehelichen. Sprich, das war vorher die Pflicht, ja, dem Manne zu Dienste zu sein, sozusagen körperlich. Also das war da auch eine gespaltene Gesellschaft, oder? Ich will damit nur sagen, diese These, mit der kann ich nichts anfangen, weil sie in Wahrheit so tut, als hätten wir was verschlimmert. Aber ja, das wäre ja so, wir sind jetzt gespalten, weil einige wie verrückt Sachen verschlimmern, es geht alles zu schnell. Ja, aber sorry, alle Menschen sind gleich, steht in der Menschenrechtscharta, alle haben Würde, steht im Grundgesetz. Ich kann ja jetzt nicht sagen, weil es manchen zu schnell geht oder sie gerne alten, ungleichen Systemen anhängen wollen. Ich darf das jetzt nicht sozusagen weiterentwickeln. Und das ist der eine Punkt. Und ich halte auch nichts davon, Giovanni Di Lorenzo, ich habe auch mal ein Buch geschrieben früher, ja, Hass ist keine Meinung. Da fällt mir an, Giovanni Di Lorenzo hat da was geschrieben, diese Political Correctness, als sei das eine Krankheit.
Der Herausgeber der Zeit.
Der Herausgeber der Zeit, ja, da habe ich besonders gestarrt. Ich habe gedacht, das hat er jetzt nicht wirklich geschrieben. Da hat er ja das Wort Political Correctness benutzt, haben Konservative in UK, in Großbritannien mal geschaffen, um den anderen so einen kleinen Krankheits, wie Illness oder so einen Krankheitsduktus zu gehen. Das heißt ja eigentlich Politically Correct. Nur weil wir diese Correctness haben, das ist wie so eine kleine Erkrankung, dass du darauf bestehst, ordentlich Menschen anzusprechen, ja, und die auch so zu bezeichnen, wie sie bezeichnet werden sollen zum Beispiel. Das hätte zu einer Gegenwehr geführt, weil wir das so übertrieben hätten. Das fand ich also vollkommen absurd, weil diese Einstellungen waren vorher da. Wir haben, wenn ich mal dran denke, Professor Heidmeier hat vor vielen Jahren mal diese Studien gemacht, Deutsche Zustände, gibt es auch als Buch, wo er über 10 Jahre die Einstellung analysiert hat und festgestellt hat, wir haben zwar keine große rechtsextreme Partei, die in der Bundesrepublik existiert damals, aber die ganzen Teileinstellungen, Rassismus, Homophobie, Islamophobie, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, ist alles vorhanden, teilweise bis zu 15%. Aber bei uns war anders als Le Pen Frankreich, diese Gruppen nicht, außer bei der NPD oder DVU oder so, nicht organisiert. Und mit Professor Lucke, der mit seiner Euro- und EU-Feindlichkeit die AfD gegründet hat und immer professoral in alle Sendungen eingeladen wurde, da haben einige Leute gesagt, ach, gegen die EU und den Euro sind wir auch, da gehen wir mal hin und haben ja im Ergebnis das ganze Ding so weit nach rechts geschoben, dass Professor Lucke, später Frauke Petry und andere rausgegangen sind, weil es ihnen zu rechtsextrem wurde oder rausgedrückt wurden. Und da liegt der Organisationsnukleus, dann mit Pegida, Querdenker, wer noch alles dazukommt, bis hin der Polizei, Bundeswehr. Plötzlich hatten sie einen organisatorischen Rahmen und der hat das, was sowieso da war, lauter erscheinen lassen. Und dadurch, dass sie früher als alle anderen wahrgenommen haben, dass man für die Meinungsbildung das Netz nutzen kann. Dass man da nicht nur einen anspricht und beleidigt, sondern gleich 10.000, 20.000, 30.000 es lesen, dass man das orchestrieren und organisieren kann. Dadurch ist das, was schon da war, sichtbarer gewesen, aber hat sich in der Wirkung auch multipliziert. Und am Ende, sag ich mal, weil Kasim gesagt hat, also man weiß ja nie bei 100 Briefen, welcher ist wirklich gefährlich. Der Punkt ist ja auch, heute schreibst du 100 Posts oder 10. Da kommt es auch nicht nur darauf an, dass die 10 gefährlich sind, sondern gucken wir Breivik, Oslo, Halle, Christchurch. Das waren da Täter, die vielleicht nicht selber gepostet haben, aber innerhalb der Algorithmen und der Filterblasen am Ende so waren, dass sie losgegangen sind und geschossen haben.
Aber das bedeutet, dass die Grundeinstellung des Hasses und der Aggression gegen die anderen, was immer die anderen sind, bestand immer. Also es hat sich da nicht viel...
Zu einem Großteil war es immer
sich
da.
Nicht, weil man könnte auch sagen, ich meine, der ganze Nationalsozialismus in Deutschland beruhte auf einem weit verbreiteten Hass oder Gefühlen der Frustration in der Folge des Ersten Weltkrieges, die dann mobilisiert werden konnte. Das heißt, es gibt eine Grundstimmung, die entsprechend der Möglichkeiten der Organisation und vor allem jetzt auch entsprechend der technischen Möglichkeiten zum Ausdruck kommt, bedeutet, dass an sich am Grundübel sich nicht viel geändert hat in den Einstellungen, aber es wird gefährlicher, sowohl über die Organisation als auch über die technischen Möglichkeiten.
Darf ich eins dazu fügen? Es war aber nicht der von denen so bezeichnete Diktatfrieden oder so, ja? Am Ende des Ersten Weltkrieges. Der Antisemitismus war vorher schon jahrhundertelang das. Sag mal, ich habe mal von Umberto Eco, der jüdische Friedhof, gelesen. Und dann gibt es das, da weiß ich immer, wie er heißt, der hat der Hase mit dem Bernsteinauge geschrieben. Beide mal in einem Sommer zusammen gelesen. Und damit hatte ich über hunderte von Jahren einen Blick auf Antisemitismus, ja, was da los war. Es ist als Erklärungsmuster gemacht worden, so nach dem Motto, die haben unseren Jesus erschlagen und seitdem sind sie schlecht für alles verantwortlich. Dann durften sie bestimmte Jobs nicht machen, konnten allenfalls mit Geld handeln. Danach hat man gesagt, die sind geldgierig oder so. Also alle Erklärungsmuster dahin. Und das ist über Jahrhunderte da gewesen. Der Antisemitismus war da. Und er war sozusagen nach Versailles, ist er bewusst gelenkt worden, dann sozusagen konnte mobilisiert werden. Aber wir hatten ja auch andere Sachen. Wir hatten die Weimarer Republik, die Weimarer Verfassung. Und sie hatte vom, sag ich mal, all die ostelbischen Junker und sonst wer, die da in den Ministerien saßen, keiner von denen hat eine Republik mit Gleichheit und freiem Wahlrecht gewollt. Die wollten ihre Vorrechte erhalten. Also waren so viele Vorstellungen gegen Jüdinnen und Juden, gegen die Landarbeiter, die auch nicht alle Rechte haben sollten, die Frauen, die nicht alle Rechte haben sollten, wie Wahlrecht oder so. Das alles ist dann jeweils mobilisiert worden. Mal durch eine AfD, Pegida Querdenker, damals durch die NSDAP, ja, und so. Also dieses, ich bin besser als alle anderen. Oder dieses zu definieren, was natürlich Rechtsextreme heute noch machen, die NPD auch. Die sagen ja, es gibt eine Staatsbürgerschaft. Ich war da in dem Verbotsverfahren beim Verfassungsgericht. Es gibt eine Staatsbürgerschaft, aber deshalb sind die nicht Deutsche. Die haben gesagt, das eine ist so ein Blatt Papier. Aber Volk und Deutsch sind nur die, die sozusagen weiß und weiß. Also man, das reicht nicht mal, hier geboren zu sein, sozusagen, ja.
Das bekomme ich ja regelmäßig zu hören, dass es nicht reicht, Deutscher, also hier geboren zu sein oder so. Nein, aber auf die Frage, ob es früher, ob es jetzt schlimmer geworden ist, ehrlich gesagt, glaube ich das auch nicht. Denn im Gegenteil, ich glaube, manche Dinge sind sogar besser geworden, wenn ich mir überlege, und ich komme jetzt wieder auf Anfang der 90er zurück, Mölln, da starben ja auch Menschen in einem, sind in einem Haus verbrannt, nachdem da Brandsätze draufgeworfen wurden, sind Menschen gestorben. Und da hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl die Teilnahme an der Beerdigung verweigert. Und sein Sprecher hat das begründet, hat gesagt, der Bundeskanzler habe weiß Gott Besseres zu tun und wir wollen jetzt nicht in einen Beileidstourismus verfallen. Das waren seine Worte. Ich bin überzeugt, dass das heute eher nicht möglich wäre, so etwas zu sagen. Beziehungsweise wenn man so etwas sagt, dass dann es Konsequenzen hätte. Also schärfere Konsequenzen hatte als damals. Hoffe ich. Falls ich glaube schon, dass sich Dinge verbessert haben. Und ich bin auch der Überzeugung, sollte es irgendwann mal die AfD in allen Parlamenten nicht mehr geben, ist das Problem auch nicht gelöst. Das Problem ist ja nicht in der AfD. Wir hatten all das in allen anderen Parteien auch schon. Ja? Also dieses Gedankengut ist überall da. Man muss, glaube ich, dauerhaft wachsam sein und schauen, was kommt da von wo und wie wird geredet. Und man sucht sich Sündenböcke und oder Macht erschafft die sich und dann stehen die halt da und müssen das ausbaden.
Ein Herr Gauland war einmal Chef der Staatskanzlei für die CDU.
In Hessen.
Es hatte auch mit seinen rechtsextremen Kontakten zu tun, dass er urplötzlich da weggeschickt wurde und raus war. Also es gibt da, ja, auch vor der AfD gab es Rechtsextreme in der Polizei oder Bundeswehr, gab es Hinweise darauf, aber dann wurden die Leute für Spinner gehalten, wenn man sagte, ich glaube, da zieht jemand Munition und Gewehre ab und vergräbt sie und macht Übungen im Wald. Dann waren diese antifaschistischen Gruppen diejenigen. Ich kriege schon immer Post, wenn ich irgendwo, wahrscheinlich jetzt auch dann, wenn ich antifaschistische Gruppen sage, weil manche behaupten, das sei immer Gewaltanwendung gegen Autos, Sachen, Menschen und so weiter, ja. Aber Antifaschismus ist Satz 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist Antifaschismus, weil alle gleich sind. Lasse ich mir als Wort auch nicht nehmen, aber das ist wirklich, sag ich mal, ein Problem. Und dieses, was er jetzt gesagt hat von Helmut Kohl und andere Dinge, ich meine, in wie vielen Bereichen haben wir das erlebt? Aber die AfD und einige rechtsextreme Kreise, würde ich nochmal sagen, haben das Netz benutzt und haben die Funktionsweise genutzt. Weshalb im Kampf gegen Rechtsextremismus und solche Sachen und Anfeindungen, wenn wir die mehr strukturieren wollen. Es ist ja nicht nur eine individuelle Aufgabe, es ist eine Aufgabe des ganzen Landes. Dann müssen wir eben in so Kategorien auch denken, dass Staatsanwaltschaften ausgebaut werden, Schwerpunkte haben, dass die Kontrolle innerhalb der Bundeswehr anders ist. Meine Kernfrage unbeantwortet ist, wozu haben wir ein MAD? Den hätten wir uns jahrzehntelang sparen können, es wäre nur besser geworden.
Militärischer Abwehrdienst.
Ja, genau. Ja. Innerhalb der Bundeswehr gehört der militärische Abwehrdienst, das ist quasi der Geheimdienst, der sicherstellen soll, dass innerhalb des Ministeriums sich nicht jemand festsetzt oder Rechtsextreme sind, Missbrauch und so weiter. Das waren so ziemlich die Letzten, die gemerkt haben oder merken wollten, was auch an manchen Ecken in der Bundeswehr los ist. Der MAD war nicht der, der bei der KSK 9 entdeckt hat, was da eigentlich los ist. Ja, da mussten andere drauf kommen. Und ich will das Ganze breit aufmachen, sozusagen vom Demokratiefördergesetz, dass wir auch die Zivilgesellschaft unterstützen, die vor Ort eine Basisarbeit machen und sehen, was sich entwickelt, dass wir die hören. Auch ein Bundesamt für Verfassungsschutz muss sich von NGOs beraten lassen. Logisch, das sind die es sehen. Es gibt mehrere Arten von Wissenschaft. Die richtigen Wissenschaftler und die Menschen, die vor Ort leben, ja, und die es wissen, erleben, erleiden. Ja, wir müssen bei Staatsanwaltschaft, Polizei, bei Verfassungsschutz neu ausrichten und uns darauf konzentrieren. Ein paar Sachen sind passiert. Bei Jan Böhmermann hat man jetzt gemerkt, dass manche noch ziemlich auf der Leitung stehen und nichts verstanden haben. Und wir müssen insgesamt auch diese dieses Social Media unter Druck setzen und unsere Erwartungen formulieren, weil dadurch kriegt es mehr Wucht, also so wie wir uns positiv vernetzen können. Ja, so wie ich sagen kann, ich kann von einer aus einer Textilarbeitergewerkschaft, kann mir eine Frau aus Bangladesch schreiben, dass meinetwegen für eine Firma, die auch in Europa verkauft, was da in der Fabrik falsch läuft. Ja, das ist eine grandiose Nummer, weil ich das hier nutzen kann und sagen, so nicht. Aber leider organisieren sich andere dort auch. Und das hat man ja bei Trump gesehen oder beim Brexit. Brexit ist ja, muss man sagen, mit damals noch in der EU stattfindende Manipulation aus rechten Kreisen. Die sind jetzt nicht klassisch rechtsextrem, also sowohl russische Kreise als auch reiche konservative US-Kreise haben das finanziert und manipuliert und sie haben die Menschen hinter die Fichte geführt nach dem Motto, anders geht's uns besser, weil die sich gedacht haben, wir machen ja kapitalistischen Finanzstandort und diese ganzen Umwelt- und Bürgerrechtsregeln der EU wollen wir nicht. Sie sehen also, dass das nicht nur etwas ist, was meinetwegen uns beide jetzt hier betrifft, sondern es betrifft wirklich Demokratie. Deshalb sage ich oft, die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden, um es mal pointiert auszudrücken.
Wenn man feststellen kann, es hat sich nicht verschlechtert, punkto Grundstimmung. Es hat sich in dem Sinne verbessert, dass sogar gewisse Instrumente griffiger wurden, die jetzt eingesetzt werden können. Und da gibt es ja vor allem die Möglichkeit der Klagen, also dass quasi der Rechtsstaat zu Hilfe genommen wird, um gegen solche Angriffe vorzugehen. Husnain, hast du diesbezüglich Erfahrungen gemacht? Hast du geklagt? Oder hat es einfach nichts genützt?
Ehrlich gesagt, es hat wenig genützt. Ich arbeite auch mit Hate Aid zusammen, die mich unterstützen und juristisch vorgehen, also in dem Fall zivilrechtlich dann, strafrechtlich. Also wenn ich Anzeige erstatte, das hat bisher, also es gibt ganz wenige Fälle, wo das was gebracht hat.
Hat was gebracht?
Nein, dass dann tatsächlich zu einem Prozess kam und zu einer Verurteilung kam. In den meisten Fällen ist es so, dass dann, also ich hatte jetzt einen Fall, wo jemand mich auf Twitter bedroht hat, da sagte der Polizeibeamte zu mir, ja, warum löschen Sie das nicht? Ich kann das nicht löschen, was jemand schreibt. Das heißt, ich musste dem erstmal das Grundprinzip von Twitter erklären. Wenn ich so anfangen muss, auf dem Level, dann weiß ich ja schon, wohin das führt, nämlich zu nichts. Und in den Fällen, wo ermittelt wurde, wurden die Verfahren in den meisten Fällen eingestellt, mit der Begründung, entweder wir konnten den Täter oder die Täterin, Verfasserin nicht ermitteln, weil über VPN-Adresse irgendwie verschleiert. Oder es ist tatsächlich jemand ermittelt worden oder eine Adresse ist ermittelt worden und dann behaupten diese Leute, ich war es aber nicht, weil der Rechner steht bei mir im Büro, da kann jeder ran. Ich war es jedenfalls nicht. Und ich kann ja menschlich das nachvollziehen, dass dann die Staatsanwaltschaft sagt, wir stellen das ein, weil was sollen wir machen? Sollen wir jetzt die ganze Familie vernehmen? Das können wir nicht machen. Und so. Und außerdem gibt es wichtigere Dinge. Auf der anderen Seite fühlt man sich dann sehr allein. Vielleicht ist auch das ein Grund, weswegen ich so scharf dann manchmal reagiere in meinen Antworten einfach, dass ich dann wenigstens da versuche, irgendwie was zu machen. Ich stelle die Leute manchmal auch bloß. Also wenn mir jemand von seiner Firmenadresse eine Morddrohung schreibt, und das ist ja mittlerweile gar nicht so selten, dann informiere ich diese Firma auch in der Regel. Und da wird mir dann vorgeworfen, ich würde da jemanden an Pranger stellen und das wären mittelalterliche Methoden. Ich habe da kein gutes Gefühl, das zu tun. Also ich fühle mich da schlecht dabei, das zu tun, aber auf der anderen Seite weiß ich mir dann auch nicht anders zu helfen. Und deswegen, das ist wirklich ein sehr differenziertes Bild. Also es ist sicherlich nicht alles schlechter geworden. Was schlechter geworden ist, ist, dass wir mittlerweile Leute weltweit an der Spitze von Regierungen haben, Staatschefs, die so reden. Ja? Frau Künast erwähnte Trump, aber wir haben ja überall Bolsonaro und Duterte in den Philippinen, Bolsonaro in Brasilien, Erdogan in der Türkei, dasselbe in Grün, Herrn Modi, Hindu-Nationalist in Indien und so weiter und so fort. Und in Europa ja überall, in allen Ländern. Le Pen fiel schon der Name, Osteuropa, Kaczynski, Orban und so weiter. Wir haben also solche Leute und das Problem ist, es entsteht dieser Eindruck bei sehr vielen Menschen, wenn die das dürfen, dann darf ich das auch. Das ist in Ordnung, so zu reden, so hassvoll zu reden. Und da komme ich mir dann manchmal vor, dass man gegen Windmühlen kämpft.
Frau Künast, Sie haben ja gekämpft und es hat sich herausgestellt auf dem Rechtsweg und Sie sind zu Ihrem Recht gekommen. Und ich finde, ist das ein Einzelfall in dem Sinne, dass das Bundesverfassungsgericht Ihnen jetzt in Ihrer Klage Recht gegeben haben, soweit, dass jetzt in diesem Jahr die Plattform dazu verurteilt wurde, die Identität der Täter freizugeben. Ist das ein Durchbruch, wie es gefeiert wurde, oder ist es einfach ein Einzelfall, weil es in Ihrer Person um eine prominente Person geht, die sich verteidigen kann gegenüber allen anderen, die nie auf diese Weise zu ihrem Recht kommen?
Also ich habe ja massenhaft verfahren. Ja. Mehrere Leitsordner, wo wir die Dinger mal ausdrucken, damit wir mal so vor unserem geistigen Auge das nachverfolgen konnten, sondern und nicht nur in digitalen Ordnern haben. Da habe ich auch jede Menge Dinge, die ins Nichts geführt haben, gerade am Anfang. Und es war ja der Frust, da geht es uns beiden genauso. Ach, wir haben nicht ermitteln können. Oder es wurde uns gesagt, ja, das ist mein Account, aber an dem Tag hatten wir eine Familienfeier und ich habe kein Passwort. Das hätte jeder machen können. Ich hätte sagen können, wie doof muss man eigentlich als Staatsanwalt sein, das zu glauben und das stehen zu lassen. Wobei ich ja nie erwarten würde, bin ich pragmatisch, dass die Staatsanwaltschaft hinter jedem Einzelnen herrennt. Aber es gibt ja Leute, wenn du in deren Timeline guckst, siehst du, dass die das systematisch und immer wieder machen. Ja? Und da muss man da auch sagen, dem muss man mal Einhalt gebieten. Es muss man ja auch zeigen, dass der Staat da ist und nicht weg. Ja? Oder es wurde gesagt, ja, Facebook gibt die Daten nicht raus, sagen uns, wir sollen uns nach Dublin oder Silicon Valley wenden oder so. Das hat mich ja eigentlich nachher animiert und dann hatte ich ja, ich habe 2, 3 Falschzitate, die über mich kursieren, ja, und die so als Meme aufgebaut sind. Und dann bin ich mal gegen einen, der das immer verbreitet und in dessen Gefolge ganz viele Hateposts oder Tweets kommen, gegen den vorgegangen, habe auch in erster Instanz gewonnen. Das hängt da immer noch im Strafverfahren und so. Und das ist eine der Stelle, wo man denkt, in Halle gibt es keine Strafgerichtsbarkeit. Zumindest die, die da zuständig sind, brauchen immer 3 Jahre, bis ein nächster Prozessschritt passiert. So, und da gab es ein Zitat, wo sie auch noch Süddeutsche Zeitung drunter geschrieben haben. Haben wir dagegen geklagt, haben von der Süddeutschen Zeitung schriftlich gekriegt, dass es dieses Zitat von mir nirgendwo in der Süddeutschen gibt. Archiv gescannt, nix. Also in dem Verfahren gegen ihn. Und dann habe ich gesagt, wir haben uns ein paar Posts, Hate-Posts rausgesucht, die dahinter hängen und haben jetzt gesagt, von denen wollen wir die IP-Adressen und so, um gegen sie zivilrechtlich vorgehen zu können. Da gibt es jetzt eine Regelung im Gesetz, die sagte, dass wenn ein Gericht sagt, das könnte strafbar sein, dann dürfen die Anbieter mir die Daten geben. Warum? Normalerweise dürfen sie ja nicht rausgeben, Datenschutz. Also wenn ein Gericht sagt, strafbar, dann dürfen sie die Daten rausgeben.
Dürfen oder müssen?
Dürfen. Damals dürfen, jetzt müssen. Die öffentliche Präsentation dieser Verfahren führt auch dazu, dass der Gesamtgesetzgeber, dem ich angehöre, sich hin und wieder bemüßigt, fühlt nachzubessern rechtlich. Das ist auch eines meiner Ziele. Ja? Und da hatten wir 20 Tweets im Post und hat das Landgericht Berlin September 19, ich habe auch so meine Jahreszahl, September 19 gesagt, bei allen 20, das hätte einen Sachzusammenhang, weil das erfundene Zitat ging zu Pädophilie. Und als mich dann jemand Drecksfotze nannte, hätte das einen Sachzusammenhang. Ich wollte schon an der Justiz in Deutschland verzweifeln und habe gesagt, was sind das denn für Leute? Es waren übrigens 2 Frauen, ein Mann. Ein Zitat zur Pädophilie, von dem ich gesagt habe, das ist nicht von mir. Aber dann konstruieren Sie einen Sachzusammenhang, Drecksfotze würde sich aufs gleiche Gebiet, ich weiß gar nicht, was Sie für Vorstellungen haben. Und dann haben Sie an anderen Stellen nicht richtig subsumiert oder es, wenn Ihnen nichts anderes einfiel, hatten Sie gesagt, das muss man in der Politik aushalten. Habe ich auch gedacht, was sind das denn für Leute? Dann müsste auch jeden Tag alle Richter beschimpfen und
das
sagen,
das
musst du aushalten.
Landgericht Berlin.
Landgericht Berlin. Rechtsmittel eingelegt, Kammergericht, es blieb immer noch ein paar übrig und mit denen bin ich zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Und was man ja so in der juristischen, seinem Leben als Juristin vielleicht mal gerne erleben möchte, ich möchte eine Verfassungsklage mal gewinnen, habe ich jetzt. So, das ist sozusagen, das sind die egoistischen Gründe. Aber dieses Urteil hat 2, 3 Kernsätze. Der eine ist, dass sie bekräftigt haben, nochmal, was sie in einem Jahr bei einer anderen Verfassungsbeschwerde schon mal angefangen hatten zu sagen, bei der Frage, ob das beleidigend wirkt. Also es gibt Begriffe, da sagt man immer, dann benutzt man das Wort Formalbeleidigung, weil das in welchem Kontext auch immer eine Beleidigung ist. Ja, so. Aber bei allen anderen Fällen muss man trotzdem abwägen Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrecht. Welche Wirkung hat das? Und die haben jetzt gesagt, erstens, ihr müsst das mal so ordentlich abwägen. Habt ihr gar nicht gemacht. Und vor allem, du musst dabei berücksichtigen, dass etwas in der Masse kommt. Und natürlich in der Masse ein Wort, das dir überall entgegenkommt, eine ganz andere herabwürdigende Wirkung hat, als wenn es einmal wo steht und dann ist es weg, auf dem Schulhof gerufen oder so. Und dass es reproduzierbar ist. Also die Wirkung immer wieder, wie so ein Champignon auf der Wiese, nächste Woche oder nächstes Jahr, wieder kommt und wieder ganz viele. Das fand ich gut, weil sie diese Wirkung des Digitalen ob mal einbezogen haben, intellektuell. Das wird bei der Bewertung, ob es eine Beleidigung, üble Nachrede ist und bei der Strafzumessung jetzt für alle Strafverfahren in Deutschland Bedeutung haben. Das ist das Allerschönste an dieser Verfassungsbeschwerde. Und der andere Punkt ist, dass ein Satz, den ich für die Demokratie wichtig finde, ist, sie sagen, es ist im öffentlichen Interesse, dass Menschen, die sich in öffentlichen Ämtern und so engagieren, erfahren oder dass deren Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und es ist so wie, ob das jetzt ich hier bin, als Bundestagsabgeordnete oder die kleine ehrenamtliche Bürgermeisterin auf einem uns unbekannten Dorf. Es ist öffentliches Interesse, dass sie erfährt, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Dahinter steckt ja auch die Idee, dass in diesem Land nie wieder ein Mensch sich engagieren wird in solchen Ämtern und dahin gehen wird, nicht nur, weil er woanders doppelt so viel verdient, sondern weil er sagt, ich lasse mich und meine Familie doch nicht zerstören hier. Und das finde ich einen ganz großen Punkt. Und diese Begrifflichkeit öffentliches Interesse ist ja im deutschen Recht so, dass das auch immer postuliert einen Vorrang. Also Sie können, sag ich mal, Baurecht, ja, darf man da Einfamilienhäuser bauen oder hat der Naturschutz Vorrecht? Dann sagen Sie, es ist im öffentlichen Interesse, ein breites Naturschutzgebiet zu halten. Dann hast du ganz große Schwierigkeiten, da jemals ein Baurecht zu kriegen an dem Rand. Öffentliches Interesse heißt auch, alle Abwägungsgründe, die irgendwie zugunsten des Täters sprechen, sind weit zurück, weil es das öffentliche Interesse gibt. Da geht es gar nicht um Renate Künast, sondern es geht um die Bundestagsabgeordnete. Ja.
Ist das ein Durchbruch im Sinne erstens Referenz durch das Bundesverfassungsgericht, so dass alle Gerichte im Land sich nicht darum herum mogeln können mit einem anderen Entscheid?
Alle Gerichte müssen sich danach richten. Und das heißt, das kennt man ja so bei Artikeln immer, wenn sie schreiben, der Bundesgerichtshof hat gesagt, Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung damals, jetzt wird diese Entscheidung da stehen.
Und das Zweite ist ja, dass dort festgehalten wird, dass die Plattform verpflichtet ist, die Personendaten freizugeben und damit die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage.
Das ist noch nicht in der Entscheidung. Die Verfassungsbeschwerde macht die verfassungsrechtlichen Sachen und gibt zurück ans Kammergericht. Jetzt liegt das noch beim Kammergericht. Das ist die Fortsetzung der Posse Berliner Justiz. Liegt noch beim Kammergericht und die jetzt hin und wieder nochmal, das war ja jetzt im Februar, ja, hin und wieder hin und her schreiben zwischen uns und Facebook und Twitter und so, wobei Twitter da die offensten sind, ja. Weil das Verfassungsgericht hat ja quasi gesagt, wir heben die Entscheidung des Kammergerichts auf und ihr müsst im Lichte meiner Leitsätze jetzt neu entscheiden. Das haben sie noch nicht getan. Es stand auch drin, ihr habt nicht ordentlich subsumiert. Also es war so wie, als Erstsemester wärst du in der Klausur nicht durchgekommen im Strafrechtstest oder so, ja. Und das müssen die jetzt noch entscheiden. Das ist wieder auch so ein Punkt, also aber in diesem Jahr von Ukraine, Krieg bis irgendwas und Pandemie kann man immer gar nicht hinterher. Ich glaube, das müsste ich jetzt als Animation nochmal machen, nochmal einen Journalisten dazu animieren, mal darüber zu schreiben, dass die immer noch nicht zu Stuhle gekommen sind. Weil eines ist ja am Ende klar. Ich meine, ich will es jetzt wissen. Ich will die Entscheidung haben.
Die Entscheidung bezüglich des
Kammergerichts, dass da steht, ja genau, die bestimmt ist Freigebens.
Personendaten durch die Plattform.
Genau. Und ich glaube, die würden es dann auch problemlos machen, weil sie sich da jetzt, auch Facebook sich nicht mehr blöd anstellt bei sowas. Ja. Aber unter dieser IP-Adresse werde ich möglicherweise alles Mögliche finden, aber nicht mehr die, die es damals geschrieben haben. Ja, wir reden ja über Posts aus dem Jahr 19.
Wer weiß, ja, trotzdem, das Prinzip ist ganz entscheidend.
Ja, aber ja, das Prinzip ist entscheidend für alles Weitere und alles andere. Sag ich mal, ich habe ja noch ein anderes Verfahren, das ganz herausragend ist, wenn ich das sagen darf. Ich habe ja bei einem anderen Meme, wo mir ein Zitat untergeschoben ist, auch gegen jemanden Strafverfahren eingeleitet, üble Nachrede, Zivilverfahren und so weiter und Unterlassungsklagen. Und dann habe ich Facebook aufgefordert, weil jetzt auch rechtlich klar ist, auch ein Gericht mal gesagt hat, das ist kein Zitat von Renate Künast, habe ich Facebook gebeten, alle gleichen Meme zu löschen, weltweit. Ja, wir gehen mal gleich ordentlich ran, weil ich gesagt habe, das ist doch eure Verantwortung. Ihr könnt doch jetzt nicht weltweit, und das poppt immer wieder auf, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dies und jenes haben wir schon mal gelöscht unter folgender URL und so. Und ich habe gesagt, nee, ich will alles weltweit, jetzt, heute. Ich habe nicht einen Upload-Filter gefordert, ja. Da habe ich wieder andere Probleme mit, was das an Negativwirkungen haben kann. Aber alles, was heute, dieses Zitat, das war das Zitat, ich hätte gesagt, Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen. Habe ich aber nicht gesagt, ja. Dann wollten sie nicht. Und das habe ich in erster Instanz beim Landgericht Frankfurt gewonnen, dass sie gesagt haben, Facebook muss alles, was identisch oder kerngleich ist, im Kern gleich ist, das ist ein Wort aus dem Urheberrecht, im Kern gleich ist, müssen sie löschen. Die haben nur kurz vorgetragen, das ist aber so viel Arbeitsaufwand, dann müssen wir das, unsere Algorithmen, unsere Software umstellen und da muss man das am Ende noch manuell machen, weil nicht alles erkannt wird, weil wissenschaftlich dürften sie ja darüber schreiben zum Beispiel, ja. Das wäre dann so teuer für uns. Weiter haben sie es nicht vorgetragen. Also sie haben es aber verloren in der Instanz und nun haben sie Rechtsmittel dagegen eingelegt. Was sie damit erreichen wollen, weiß ich nicht, weil sie können sowieso keine neuen Tatsachen mehr vortragen. Und das Gericht hat was Schönes gesagt, hat nämlich gesagt, ja, ich darf diesen Anspruch formulieren und Sie müssen dann alles weltweit löschen. Warum? Weil es hier einen Kern meines Persönlichkeitsrechts betrifft. Und zwar, sie ist Politikerin und Glaubwürdigkeit ist ein zentrales Gut für jemanden, der sich so öffentlich engagiert. Fand ich treffend formuliert. Ja.
Aber das heißt, dann gibt es Fortschritt.
Dann gibt es Fortschritt, ja genau.
Also aber auch nur, wenn das alles kommt. Aber es ist
ja Immerhin. Ja, die Verfassungsgerichtsentscheidung ist ja existent, jenseits der Frage in meinem Einzelfall. Wenn jetzt irgendwo ein Bürgermeister, Bürgermeisterin, Abgeordneter beleidigt wird oder so, wirst du das nicht irgendwie, sie müssen das aushalten, sondern sie wissen jetzt, sie müssen es sauber subsumieren und sie müssen in ihr Recht reinschreiben, weil sie sonst in der nächsten Instanz aufgehoben werden. Und das will eigentlich kein Richter, weil in der nächsten Instanz aufgehoben zu werden, ist für die Karriere ganz schlecht. Ja? Die müssen jetzt auswerten. Dieses ist ein öffentliches Amt. Es ist, das Bundesverfassungsgericht sagt im Kühnerst Fall, öffentliches Interesse, dass diese Persönlichkeitsrechte geschützt werden. So.
Aber heißt das, dass die Rechtsdurchsetzungsmöglichkeiten sich dadurch tatsächlich so verbessert haben, dass man davon ausgehen kann, hier bestehen die Mittel, die das Übel solcher Aggression eindämmt?
Das kann ich als Nichtjurist gar nicht wirklich beurteilen. Aber ich meine, ich bin natürlich dankbar für solches Engagement und für, wie Frau Künast es betreibt, weil das natürlich uns allen hilft. Ja, das ist ja jetzt klar geworden, das hilft wirklich uns allen. Also jedem, der in dieser Art und Weise angegriffen wird, kann dagegen juristisch vorgehen und dann kann sich ein Gericht da nicht mehr herauswinden mit all den fadenscheinigen Begründungen, die wir gehört haben. Für mich ist nur eines klar, und das sage ich als jemand, der, wie gesagt, juristisch nicht bewandert ist, mir geht es gar nicht so ums Recht. Denn wissen Sie, all diese Sachen, die es vorher gab, schon vor den Zeiten des Internets, dass man Menschen nicht bedrohen darf, dass man sie nicht beschimpft, dass bestimmte Formen von Beleidigung, also ich meine auch eine Schulhofbeleidigung ist vielleicht noch in Ordnung, aber es gibt ja da auch Grenzen, Bedrohungen, Morddrohungen und so weiter. Morddrohungen waren noch nie juristisch akzeptabel. Warum sollten sie jetzt in Zeiten des Internets plötzlich akzeptabel sein? Sind sie nicht. Dafür brauche ich auch kein neues Gesetz, sondern es ist und bleibt strafbar. Und mir wäre geholfen, wenn die Justiz kapiert, dass man das auch durchsetzen muss und nicht so tut, als wäre das ein rechtsfreier Raum.
Die Justiz kapiert das in dem Moment, wo man die Mühe auf sich nimmt, wirklich zu klagen.
Das heißt, aber er hat einen wichtigen Punkt dabei, muss ich sagen. Wir haben das ja zuletzt ja nochmal mit Jan Böhmermann gesehen, ja, der ein paar Leute losgeschickt hat, mal den Versuch zu unternehmen, Anzeigen zu erstatten. Und dass so manche Polizei wirklich unterirdisch reagiert hat. Wir sehen daran, und ich bin auch nicht der Auffassung, muss ich sagen, dass dieses Recht allein, die Urteile alleine es sind. Aber ich will es funktionalisieren. Also damit die Rechtsprechung sich ändert und auch, dass wir über andere Dinge reden. Fortbildung der Richterinnen und Richter der Polizei. Es kann nicht sein, dass die das lapidar wegstellen. Wir brauchen Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Wir müssen dafür sorgen, dass in jeder Direktion ständig mindestens eine Person ist, die halbwegs weiß, um was es da geht und nicht jemandem sagt, löschen Sie es doch, obwohl du es gar nicht löschen kannst. Oder sagen, gucken Sie nicht rein, da merken Sie auch nichts. Es ist eine real existierende Welt, in der immer mehr passieren wird. Und wenn man so kippt, was Meta jetzt will, demnächst werden wir uns wahrscheinlich mit Figuren, sozusagen Fake-Figuren im Netz bewegen. Da kann man sogar kaufen, Kleidung kaufen, Werbung schalten, dies und das. Da könnte man sich auch erschlagen oder beleidigen. Also und was sonst noch alles passiert, was in den Seiten, in den Kommunikationsteilen bei den Games passiert, ja, also dass Leute da Gruppen, irgendwelche heraldischen Symbole haben, irgendwelche mittelalterlichen Fights inszenieren und sich 88, also haha, Heil Hitler nennen und so. Oder dass da in den Chatfunktionen am Rande Mädchen angesprochen werden, ja, und dann Gewalt gegen sie ausgeübt wird und so. Das alles kann man ja nicht so lassen. Wir müssen jetzt auch symbolhaft mit solchen Sachen aufzeigen, was da passiert und dass es eine Regelung braucht. Also ich will jetzt nur mal darauf hinweisen, die wirkliche Tragik, da muss man ja anfangen, ist doch der Punkt, dass wir alle, nicht als eigene Verantwortung, aber dass die Welt es zugelassen hat, dass jemand wie Facebook sich entwickelt, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden User sie jetzt haben, weltweit sagt, guten Tag und ich bin umsonst, macht mal. Und das am Ende mit Daten und so bezahlt wird oder dass es überhaupt nicht reguliert ist. Nehmen wir das Beispiel, Facebook in Myanmar, da haben buddhistische Mönche, von denen ich das nie gedacht hätte, da war ich naiv, mit dem Militär zusammen bei Facebook gehetzt ohne Ende gegen die Rohingya, Falschnachrichten und systematisch gezielt dazu beigetragen, dass da viele Menschen vertrieben, ermordet und so weiter werden. Daran sieht man doch, das ist ein Raum, wo wir nicht sagen können, gucke ich halt nicht hin, ist es nicht passiert. So. Und diese Breite, dass wir überhaupt zulassen, dass sich weltumspannend alle Menschenrechtskonventionen oder nationalen Gesetze ignorierend ein Wirtschaftsmodell umsetzt, dieses Wirtschaftsmodell darf es so nicht geben. Und das wird am Ende bis hin zur Kartellfrage gehen müssen, damit wir anderes umsetzen. Und wir zu Hause machen jetzt aber auch schon mal das Teil der Debatte, um das anzuheizen. Diese Gerichtsverfahren gehen zum Verfassungsgericht, zu den Landgerichten. Und jetzt müssen wir bei uns im Kleinen eben noch dafür sorgen, dass Polizei geschult ist, dass es Schwerpunktstaatsanwaltschaften und Ähnliches gibt. Also das ist die ganze Breite der Debatte. Und der wirklich gute Punkt ist, dass die EU es jetzt auch verstanden haben, dass wir so ein Digital Services Act kriegen, also ein europäisches Recht zu diesen sozialen Plattformen, dass wir mehr zu Werbung machen werden, also als großer Wirtschaftsraum auch agieren.
Also das heißt abschließend, bedeutet zwar der Fortschritt, den wir ja vor allem auch ihren Bemühungen vor Gericht verdanken bezüglich der Rechtsdurchsetzung, kann man feststellen, da gibt es eine Verbesserung. Die große Gefahr besteht natürlich, dass die technische Entwicklung davon galoppiert und ganz neue Räume schafft für solche Aggressionen, die dann immer schwieriger werden einzufangen. Das heißt, was uns da noch blüht in Zukunft mit Metaverse, wir haben das kurz erwähnt, wie man virtuell Realitäten schaffen kann, die dann ähnliche Aggressionen in die Öffentlichkeit hineintragen können und wie man da gewappnet wird, muss sich noch zeigen. Das heißt, der Fortschritt, den wir jetzt feststellen, ist ja schön und gut, aber es wird noch sicher sehr viel schwieriger.
Das Problem ist eben noch größer als das, was wir jetzt als Personen erleben. Aber man muss ja anfangen. Man muss jeden Anfang und öffentliche Debatte dazu nutzen, auch aufzuzeigen, dass das Problem noch größer ist. Was uns nicht passieren sollte, dazu ist es schon extrem spät, dass wir genauso wie wir alle Hinweise auf unsere Wirtschaftsweisheit, Umwelt und Klima folgen, lange so ignorieren und einfach sagen, wir lassen zu, das war ja die Welthandelsorganisation, dass du die Rohstoffe für deine hochverarbeiteten Lebensmittel oder so am anderen Ende der Welt holst, dass du Wälder rodest und ja, das hat ja soziale Implikationen vor Ort, aber auch ökologische und. Und das, also das, damit haben wir ja was zugelassen, ja, oder eine weltweite Arbeitsteilung. Wir züchten oder mästen hier Tiere und in Brasilien oder in Argentinien massenhaft Monokulturen. Da wird nicht für das Essen der Menschen vor Ort produziert, sondern fürs Tierfutter in mittlerweile auch in China, in USA und bei uns. Das sind alles weltweite Arbeitsteilung oder ein intransparente Dinge. Ich sehe ja, wenn ich eine Wurst kaufe, sehe ich das ja gar nicht, ja. Dass wir wirklich jetzt sagen müssen, wir müssen überall Transparenz schaffen, wir müssen Bedingungen stellen, ob das ökologisch, soziale, Menschenrechtsbedingungen steht, aber wir müssen sozusagen dagegen halten. Und sag mal, deshalb ist es ja für mich auch gerade wichtig, dass Deutschland, wir in unseren Aktivitäten in Deutschland, weil so Verfassungsgerichtsurteile lesen die auch in Brüssel, ja, oder ist was passiert, dass die auch animiert, sozusagen ihr Recht zu verändern, da aktiv zu sein. Und das wiederum ist eine Botschaft in andere Länder, die zum Teil auch sagen werden, wir schreiben das ungefähr so ab. Ja, wir machen uns gar nicht die Mühe, wir schreiben es ungefähr so ab, weil da kann uns Facebook auch nicht sagen, wie ihr verlangt, was unmöglich ist von uns. Dann könnte irgendein anderer Staat sagen, das macht ihr da auch, also macht es hier auch.
Das ist einfach die Hoffnung, dass im Wettrennen zwischen der Realität und dem Rechtsstaat, der Rechtsstaat die Realität einholen kann.
Nee, aber das ist genau die Herausforderung. Es ist gar nicht mal die technische Entwicklung, dass die uns davon galoppiert, sondern die Frage ist ja, wie definieren wir Rechtsstaat? Und ich meine, in Brüssel liest man mit Sicherheit, was ein Bundesverfassungsgericht urteilt. Ich glaube, in Islamabad liest man es nicht und in Kabul auch im Zweifel eher nicht. Und das Problem ist halt, und das erleben wir jetzt, dass immer wieder in Frage gestellt wird, was ist eigentlich Demokratie? Allein die Definition, was ist Meinungsfreiheit? Was darf ich sagen? Ja, darf man sich lustig machen über Religion? Ja, darf man was Witziges machen? Darf man Karikaturen machen? Darf man was Scharfes gegen den Präsidenten sagen, eines Staates und so weiter? Das ist ja etwas, worum wir streiten. Und Facebook ist etwas und Twitter und das Internet insgesamt etwas, was eben die Welt umspannt. Das heißt, wir können für uns hier Dinge regeln, aber ob das so weltweit funktioniert, ich weiß es nicht.
Ja, einer muss anfangen.
Ja, richtig. Na klar.
Dann sind es wir.
Ich glaube schon, dass wir anfangen müssen und ich glaube auch, dass man sehr selbstbewusst das hinausposaunen muss. Dann kommt immer der Vorwurf, jetzt wollt ihr Deutschen schon wieder sozusagen anderen euer Modell aufdrücken. Das ist gerade als Deutschland natürlich heikel vielleicht, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ja, wir müssen, wofür wir stehen, Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Freiheitsrechte, auch Meinungsfreiheit, dafür müssen wir in der Tat werben. Ich glaube, dass das Werte sind, die global gelten sollten.
Ich habe nichts dagegen, wenn man anderen Menschen auf der Welt die Würde des Menschen aufzwingt irgendwie in der Diskussion.
Mindestens. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Aufzwingen ist. Das wird einem vorgeworfen. Aber ich meine, wenn wir jemandem sagen, du darfst deine Produkte in die EU importieren oder nach Deutschland, dann haben wir auch das Recht zu sagen, wir wollen keine Sklavenarbeit oder Kinderarbeit. Ja? Wir wollen die Leute mit den Abwässern aus der Textilfabrik nicht vergiften oder dass sie keinen Fisch mehr fangen können, weil die alle sterben. Heißt aber umgekehrt eben auch, das ist ja die andere Seite dieses Handels meinetwegen, dass wir eben nicht sagen, wir exportieren Industriegüter und dafür gucken wir nicht so genau hin oder so. Ja, das hat schon zwei Seiten. Das ist ja so eine zu mehrseitigen, kurzfristig gedachten Nutzen gewesen.
So schamlos ist der Neoliberalismus verbal nicht mehr.
verbal nicht mehr. Aber wenn wir dann eine Regelung finden,
dann wird es schwierig.
Wird an sämtlichen Details geschraubt, dass das jetzt irgendwie nicht machbar war, um das Ganze dann doch wieder auszuhöhlen. Aber egal, wir sehen es ja, wir erkennen es. Und wenn wir sehen, mit welcher Wucht und Macht man im Netz Leute aufhetzen kann, wenn 63% der Frauen heute sagen, sie würden ihre Meinung zu was auch immer im Netz nicht sagen, weil sie Angst vor dem Shitstorm und dem Druck haben, dann ist es doch so, dass die digitale Welt gehört zu unserer Welt dazu. Da wird immer mehr diskutiert, erledigt, kommuniziert. Es kann ja nicht sein, dass wir zulassen, dass Menschen sich da gar nicht äußern. Und ich glaube, wir sehen es ja auch, was wir so für unsere Post da teilweise kriegen mit den unterschiedlichen Vorwürfen. Der eine, weil er nicht weiß aussieht, der andere, weil er eine Frau ist. Und jedes Mal soll dir das nicht zustehen. Ja? Müssen wir schon einsteigen.
Weiterkämpfen.
Auf jeden Fall.
Ich danke euch ganz herzlich für die Diskussion. Es hat einiges geklärt.
Ich danke auch.
Danke auch.